Sodom und Gomorra, der True Crime Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hammert und dem Fernsehschaffenden Mark Land. Heute mit einem Fall aus Australien, der eine spektakuläre Wendung erfährt, und einem aktuellen, ähnlich gelagerten Fall aus Deutschland. Außerdem klären wir die Frage, warum Sami seine T-Shirts auf links gedreht trägt. Hallo und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe von Sodom und Gomorra, dem True Crime Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo lieber Sami.
Hallo lieber Marc.
Ich freue mich wie immer sehr auf deine fachlichen Einschätzungen unserer Kriminalfälle und justiziablen Ereignisse. Los geht's. So, lieber Sami, wir fangen heute etwas ungewöhnlich an, denn wir haben ja bei Instagram einen Account, Sodom und Gomorra logischerweise, und da posten wir ja, wenn wir irgendwie die Folgen aufzeichnen, ganz gerne auch schon mal ein Foto von uns und so weiter. Und bei dem letzten Foto, da ist mir, aber auch anderen was aufgefallen, nämlich du hattest ein T-Shirt an und dieses T-Shirt war aber auf links gedreht. Und du hast mir ja hinterher erzählt, dass da eine Geschichte dahinter ist. Und da wir einige Nachfragen dazu bekommen haben, wäre es jetzt eigentlich an der Stelle ganz cool, mal aufzulösen, ist vielleicht kein Kriminalfall, aber trotzdem mal aufzulösen, was es mit diesem T-Shirt auf links auf sich hat.
Ja, das löse ich ganz gerne auf. Also wir hatten insgesamt 276.312 Nachfragen, was es damit auf sich hat.
Natürlich.
Und das hat mich auch wirklich gefreut, dass ihr es gemerkt habt. Der Punkt ist eigentlich relativ einfach. Der Marc und ich nehmen üblicherweise den Podcast am frühen Abend auf. Und da habe ich schon meinen Schlafanzug an, weil den Marc kenne ich ja seit Jahren. Und mein Schlafanzug besteht einfach aus überdimensional großen T-Shirts, die ich auf links drehe, weil ich die Nähte nicht innen möchte. Du weißt ja, ich habe ja so Eigenheiten, ne?
Ja, und das ist
so eine Eigenheit.
Ne? Ja.
Aber ich vergesse das auch. Also ich gehe auch damit nochmal auf die Straße, wenn ich nochmal was am Auto hole und so, auch mal für unsere Nachbarn. Ich bin nicht völlig bescheuert, sondern das ist Absicht.
Das wäre übrigens auch, aber okay, verstehe. Also das habe ich jetzt verstanden. Was ich ganz lustig finde im Zusammenhang ist, dass es für diese Klamotten sehr viele unterschiedliche Begriffe gibt. Also von Schlafi, was man ja irgendwie noch ganz gut nachvollziehen kann, bis zu Pölter. Ja, also es gibt auch tatsächlich bei uns in der Bekanntschaft Menschen, für die ist ein Schlafanzug ein Pölter. Naja, gut, das nur am Rande.
Was ist denn ein Pölter?
Ja, weiß ich auch nicht.
Pölter?
Ich kenne eigentlich.
Pölterts?
Ja, ich dachte auch, ich kenne nur so Pölser oder sowas, diese Würstchen aus Dänemark.
Pilz,
ich weiß es nicht.
Pilz kenne ich.
Wir kommen tatsächlich ab, mein lieber Sami, lass uns mal loslegen. Und zwar haben wir ein Update zu, wie immer, möchte ich schon fast sagen, wie immer, ja, zu unserem grünen Gewölbe, also zum Juwelenraub von Dresden. Und zwar ist es jetzt so, dass inzwischen auch die Sicherheitsfirma verklagt wurde vom Freistaat Sachsen, weil die nämlich, weil der Vorwurf besteht, dass der Wachdienst fehlerhaft gearbeitet habe. Also worauf sich das jetzt genau bezieht, lässt sich hier nicht ganz klar ersehen. Aber vielleicht hat es zum Beispiel damit zu tun, dass dieses eine Fenster möglicherweise so schlecht gesichert war. Ne? Denn wir erinnern uns, da sind ja die Jungs, sind da ja mit so einer Art Ghetto-Blaster oder so, sind die ja dahin und haben laute Musik gemacht und haben dann irgendwie dieses Gitter aufgekniffen irgendwie mit so einer hydraulischen Schere, glaube ich, oder so. Und waren ja selber so ein bisschen überrascht, dass das überhaupt niemand mitgekriegt hat. Und vielleicht ist das dann auch Teil dieses Vorwurfs oder aber auch, dass möglicherweise dann auch die Juwelen selber irgendwie nicht gut genug gesichert waren. Also wir wissen das nicht genau, wir wissen nur, dass auch da jetzt ein Prozess anhängig ist. Und das heißt also auch auf der Ebene beschäftigt uns das Ganze noch weiter, oder?
Ja, also bin mir auch nicht ganz sicher, wie genau das begründet wird, diese Klage, aber ich bin mir bei einem relativ sicher, dass es eine Begründung gibt, weil wenn ich mir das mal so aus der Vogelperspektive anschaue, den ganzen Fall, sind da ein paar Jungs der Familie Remo ins historische grüne Gewölbe eingebrochen. Mit relativ wenig und bescheidenem Aufwand. Ich meine, wer so die Filme Ocean 11 Ocean 11 kennt. Also da haben die ja relativ wenig Aufwand betrieben und sind zu einem, ja, relativ, zumindest zu einem Tatterfolg aus ihrer Sicht gekommen.
Absolut.
Da kann man dann schon mal nachfragen, ob das nicht gesichert war oder nicht richtig gesichert war.
Ja. Ja, ja, ich meine, also auch nachvollziehbar, dass natürlich, dass man versucht, jetzt aus allen Richtungen irgendwie Schadenersatz noch zu besorgen, weil man muss ja auch sehen, dass da ja grundsätzlich auch ein Schadenersatz von über 80 Millionen Euro, glaube ich, im Raum steht, ne, was jetzt Beschädigung, ne, Wiederherstellung und so weiter angeht, dann diese Beschädigung an den Objekten selber, am Gebäude und so weiter. Also da kommt einiges zusammen und es ist, glaube ich, logisch, dass man da auch in alle Richtungen versucht, Geld einzusammeln, denn das ist ja fast schon aussichtslos, das überhaupt alles wiederzukriegen.
Ja, wobei man aber auch anfügen muss, ob bei der Familie Remo da dann oder bei den einzelnen Protagonisten, so muss man ja richtigerweise sagen, es war ja nicht die Familie Remo, das muss ich mir auch mal abgewöhnen, das immer so zu sagen. Das waren ja die einzelnen Protagonisten, ob da jetzt viel zu holen ist, wage ich zu bezweifeln, auch wenn da einzelne Diamanten irgendwie oder Brillanten weggekommen sind, die leben, glaube ich, alle nicht so.
Vor allen Dingen, vor allen Dingen gehen wir nicht davon aus, dass da jetzt also zweistellige Millionenbeträge zu holen sind. Naja, ja. Also würden wir weiter beobachten. Unser erster Fall heute spielt in Australien. 1967 wird Kathleen Folbig in Sydney geboren und Kathleen ist noch keine 2 Jahre alt. Da ersticht ihr Vater ihre Mutter und die kleine Kathleen kommt in eine Pflegefamilie. Jetzt springen wir, 20 Jahre nach ihrer Geburt heiratet sie und 1989 bekommen die Folbigs ihr erstes Kind. Das lebt nur 19 Tage. Das zweite Kind wird 1990 geboren und stirbt mit 8 Monaten. Dann wird ein drittes Kind geboren, 92, und wird nur 10 Monate alt. Und eine 1997 geborene Tochter stirbt 18 Monate nach ihrer Geburt. So. Ein paar Jahre später, 2001, wird Kathleen Folbig des Mordes an ihren 4 Kindern angeklagt. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, sie habe die Kinder erstickt. Und dann war es wohl so, dass in Ermangelung eindeutiger forensischer Beweise die Staatsanwalt eben argumentiert hat und gesagt hat, naja, es ist wirklich äußerst unwahrscheinlich, ja, dass 4 Kinder plötzlich und ohne Erklärung sterben. Und die Mutter hat aber immer darauf beharrt und gesagt, der Tod jedes ihrer Kinder sei auf natürliche Ursachen zurückzuführen. Dennoch wird sie von der Jury, also den Geschworenen, in dem Prozess zu 40 Jahren Haft verurteilt, was später mal auf 30 dann reduziert wird. Und seit dieser Verurteilung gilt sie in Australien als die schlimmste Serienmörderin des Landes oder in der Geschichte Australiens. Sie gilt als Monster, sie gilt als die schlimmste Mutter der ganzen Welt und so weiter. Also es gibt da ganz viele schlimme Attribute, die ihr dann natürlich zugeschrieben wurden. So, und es gibt aber auch einige Menschen, die immer an ihre Unschuld geglaubt haben und immer gesagt haben, nein, die hat ihre Kinder nicht umgebracht. Und es hat aber dann relativ lange gedauert. 2021 gab es eine Petition zur Freilassung Folbigs. Und das ging dann so weit, dass aufgrund, also diese Petition war offenbar unterfüttert mit neuen forensischen Beweisen. Und der Fall wurde neu aufgerollt. Und das Material, was da, also die Ergebnisse dieser forensischen Untersuchungen, legten nahe, dass die Kinder auf natürliche Weise aufgrund seltener genetischer Abweichungen gestorben waren. Und also tatsächlich ist dann auch das Gericht dem gefolgt. Und dann wurde Kathleen Folbig jetzt vor kurzem nach 20 Jahren Haft begnadigt. Und der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats New South Wales hat vergangene Woche mitgeteilt, dass diese einjährige Untersuchung begründete Zweifel ergeben hätten und im Interesse der Gerechtigkeit sollte sie so schnell wie möglich entlassen werden. Und in seinen Ausführungen heißt es, also den, ne, den Ausführungen zufolge, litten zwei der Kinder unter einer selten genetischen Mutation, die zu Herzrhythmusstörungen und zum plötzlichen Tod führen können. Und ein drittes Kind litt demnach an einer neurogenen Grunderkrankung. Und insofern, das war für das vierte Kind offenbar nicht zu ermitteln, aber der Richter hielt es dann in diesem Fall auch für extrem unwahrscheinlich, dass sie dieses Kind nun umgebracht haben sollte. Und sie sei, so sagt er, nichts anderes als eine fürsorgliche Mutter gewesen. So.
Das ist echt happig, ne? Was da passiert ist.
Ja.
Diese kausale Abfolge. Da geht's los mit, weißt du, mit was losgeht? Dass der Vater der Kathleen Folbig die Mutter, also ihre Mutter, ja, erstochen hat.
Ja.
Da ist doch jeder schon, der Vater war schon so, ne?
Ja.
Und, ne?
Wie also man Vater, fügt so sich das Tochter. Doch selbst so, man fügt sich das, man, also man neigt dazu, oder die Gefahr besteht doch, ne, dass man das im Kopf für sich so zusammensetzt und gar keinen Zweifel hegt und sagt, ja, na klar hat die ihre Kinder umgebracht, schrecklich. Oder?
Ja.
Also ich glaube, die Gefahr besteht ja total. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir über diesen Fall sprechen, weil man hier eben sehr klar sehen kann, selbst wenn die, sag mal, die Fakten in Anführungsstrichen, ja, so offenbar so eindeutig sind, dass sie keinen anderen Schluss zulassen, gibt es immer noch eine gewisse Chance, dass es dann doch anders war.
Ja. Also unser Gehirn arbeitet ja so, dass Kausalitäten gebildet oder dass so Wahrscheinlichkeiten gebildet werden.
Ja.
Da rennt ein Tiger auf mich zu, schnell weg, der wird mich zerfleischen. Ja. Ja, vielleicht rennt er ja in eine ganz andere Richtung, wissen wir nicht. Und
ja, oder vielleicht ist er auch extrem schmusig oder so und man weiß es ja nicht.
Ja, klar, du weißt es nicht, ne? Und genau so verhält es sich auch mit Straftaten, beziehungsweise bei der Bewertung von Straftaten unterliegt man immer Kausalitäten. Und es ist letztlich so bei uns, dass keine begründeten Zweifel herrschen dürfen bei einer Verurteilung.
Ja.
Ja? Also man könnte ja auch immer sagen, so als Kind stellt man sich doch das immer vor, so, oder ich damals jedenfalls als angehendes Jura-Genie, habe ich schon mit in jungen Jahren habe ich auch wirklich drüber nachgedacht und gedacht, ja, sag mal, wieso kann man denn nicht einfach sagen, ja, ich war es aber nicht, ne? Immer nur, ich war es aber nicht. Weil wenn es dir bewiesen werden muss, ja, weil man kann es ja letztlich nicht vollständig beweisen. Ja. Kann ja sein, dass ein UFO kam, dich abgeholt hatte und hinterher wieder hingeflogen hat.
Natürlich.
Ja, also so ist möglich, ne, zumindest. Und genau das ist es halt. Also so eine Kausalität wird eingeschränkt, wird übrigens überall eingeschränkt. Ich mache gleich noch ein anderes Beispiel. Wird eingeschränkt und es dürfen eben keine begründeten Zweifel an diesem Ablauf und an der Täterschaft herrschen.
Ja.
Als Jurastudent, so erstes, zweites, drittes Semester, lernt man das auch sehr schnell, dass die Kausalität an sich natürlich unheimlich wichtig ist. Also was kann hinweggedacht werden? Und wenn es hinweggedacht werden kann, entfällt dann der Erfolg? Ja oder nein? Entfällt der Diebstahl des Autos? Ja oder nein? Wenn man die eine Handlung wegdenkt, ja. Das ist aber zu weitgehend, weil, dann, wenn man sagen würde, jede kausale Handlung, die zum Erfolg führt oder wichtig für den Erfolg ist, ist strafbar, dann wären die Eltern eines Mörders strafbar. Denn ohne die, man kann die Handlung wegdenken, ne, also die Zeugungshandlung jetzt zum Beispiel, die kann man wegdenken. Und wenn man sie wegdenkt, dann entfällt der Erfolg. Also haben die was getan, was den Erfolg provoziert. Das ist natürlich viel zu weit. Ne? Mhm. Deswegen wird so eine Kausalität immer nochmal eingeschränkt auf das, was zu erwarten ist oder was im normalen Verlauf unseres Daseins eben tatsächlich
aber sinnvoll beherzigen, ist. Oder genau, nicht. Die Frage ist doch so ein bisschen, also auch in dem Fall war es ja eben so, dass offenbar niemand Zweifel hatte, dass Kathleen Folbig schuldig ist. Genau. Und die Frage ist ja so ein bisschen immer, weißt du, jetzt bist du, jetzt seid ihr, ne, die dann in diesem Umfeld arbeitet, seid ihr natürlich die Profis. Also die Frage ist ja immer, denkt man automatisch mit, es kann auch anders gewesen sein? Oder ertappt man sich, oder anders gefragt, ne, oder ertappt man sich eben auch selber mal dabei, dass man sagt, naja, der Fall ist im Grunde klar.
Ja, ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf diese auf diese Folge schon wieder ertappt bei einem anderen Fall, zu dem wir noch kommen.
Ja,
ja, dass man ist eben so, dass man im Kopf, was für einen folgenlogisch ist, ohne dass man dabei war oder ohne dass man auch wirklich nah dran ist. Zum Beispiel, wenn man liest nur aus der Presse. Ja, also hier beim Vollbeck-Fall kamen tatsächlich einige Dinge zusammen. Und es ist ja aus einer normalen Betrachtungsweise heraus erstmal unwahrscheinlich, dass Kinder sterben an einem genetischen Defekt, ohne dass es dann hinterher auch auffällt und dann hintereinander. Und ja, also sagen wir mal so, jetzt aus unserer Sicht heraus wäre es wahrscheinlich ziemlich logisch gewesen, auch die Kinder mal richtig vollumfänglich zu untersuchen nach deren Tod, ob noch eine andere Ursache möglich war. Vielleicht wurde einfach auch nicht auf den Gendefekt geschaut, sondern wurde wahrscheinlich geschaut, wurden die erstickt, wurden die erwürgt, ne? Und Gendefekt ist ja nochmal was anderes.
Aber es ist ja trotzdem interessant, weil wenn die Mutter natürlich selber darauf immer hingewiesen hat, also sie hat nicht auf einen Gendefekt hingewiesen, aber sie hat halt natürlich beteuert, dass diese Kinder eines natürlichen Todes gestorben sein müssen, denn sie war es nicht. Und ihr Mann war es offenbar auch nicht. Also ne, das war, da hat man aber ihr eben auch nicht geglaubt an der Stelle.
Ja, und deswegen finde ich auch den, ich meine, das kannst du nicht wieder gut machen, aber der Satz des Richters, sie sei nichts anderes gewesen als eine fürsorgliche Mutter.
Ja.
Das beim Lesen hat mir schon so ein bisschen da auch gezeigt, wo der Hase langläuft. Die haben echt ganz eindeutig, glaube ich, gefunden, dass die halt wirklich, wirklich nichts anderes war. Sonst hätte er das wahrscheinlich so nicht gesagt, wenn er letzte Zweifel hätte.
Nur was ich mich halt immer frage, so ein bisschen in so einem Moment ist auch, jetzt saß diese Frau, ja, also nicht nur, dass die natürlich ein wahnsinniges Schicksal grundsätzlich mal hat, ja, ihre Mutter wurde umgebracht, ihre vier Kinder sind gestorben, ihre Ehe wurde geschieden, es ist ja eigentlich alles eine Katastrophe, dann geht sie auch noch unschuldig 20 Jahre ins Gefängnis, jetzt kommt sie raus, ja, ist ein freier Mensch. Aber weißt du, ich frage mich schon auch, wie wird sie denn jetzt so in der Gesellschaft auch wahrgenommen? Also ist sie automatisch rehabilitiert damit? Oder ist es auch so, weißt du, dass Menschen vielleicht sagen, ja, das haben die, also die war das trotzdem. Oder so, weißt du, ich frage mich auch, bleibt in den Köpfen noch was zurück, ja, bei den Leuten? Oder ist es jetzt so, dass sie jetzt wirklich, ja, wie soll ich das sagen, so durchatmen kann und kann jetzt irgendwie ins Leben zurückfinden?
Also meine persönliche Meinung dazu ist, es ist leider so, es bleibt immer etwas hängen. Mhm.
Naja, es gibt ja auch nicht wenig Fälle in der Geschichte, wo Dinge waren, ne? wo Leute komplett rehabilitiert wurden. Ich sage nur, ne, Jörg Kachelmann zum Beispiel, ja.
Genau.
Andreas Türk. Es gibt ja wirklich etliche Beispiele, wo man sagen kann, die sind komplett von allen Vorwürfen irgendwie freigesprochen worden. Und dennoch, ja. Ist die Wahrnehmung bei den Leuten in der Realität sieht es irgendwie anders aus. Und das ist natürlich auch, das ist schlimm, dass es so ist, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und da ist wirklich die Frage, hätte man nicht zum Beispiel bei Kachelmann, ich weiß, der hat ja so ein richtiges Unternehmen im Hintergrund gehabt. Also der ist nicht nur vorne.
Nee, das hat er noch immer. Nee, das hat er nicht nur gehabt, das hat er auch noch immer. Und der ist sehr erfolgreich in diesem Wetterbusiness geblieben. Und ne, ich glaube, der hat auch relativ viele Wetterstationen weltweit, die er irgendwie mitbetreut und so. Also es käme mir nicht so gut aus, ja, mit Wetter und Station und so weiter. Aber ich unterstelle jetzt mal, dass Jörg Kachelmann ein erfolgreicher Unternehmer ist auf dem Gebiet, auf dem er sich gut auskennt. Jetzt gibt es interessanterweise, also jetzt wurde, ne, Catherine Vollbeck wurde jetzt gerade wirklich, ich glaube letzte Woche oder so, in der vergangenen Woche wurde sie freigelassen, ne? Also ein sehr, sehr aktueller Fall. Und es gibt noch einen sehr, sehr aktuellen Fall, der spielt in Deutschland und über den wollen wir jetzt auch kurz sprechen, weil der genau in dieselbe Richtung geht. Und zwar geht es da um den sogenannten Badewannenmord. Also das hat sich zugetragen 2008. Es geht also um einen, also der Angeklagte in dem Fall oder der auch verurteilt wurde, ist ein heute 62-jähriger Mann, der als Hausmeister in so einer Anlage in Rottach-Egern tätig war und der hat sich dann da immer auch so um Seniorinnen gekümmert, die da irgendwie wohnten und so weiter. Und was passiert sein soll, ist, dass der, also diese eine Seniorin wurde eines Tages tot in ihrer Badewanne bekleidet, mit einem Schlafanzug bekleidet in einer Badewanne gefunden und war tot. So. Und man hat dann damals festgestellt, dass der Hausmeister eben kurz vor diesem Tod bei ihr war. Und weil er hat irgendwie beim Einkaufen geholfen und so. Also der war war eben wirklich da auch eine große Hilfe, glaube ich, für die Leute. Und dennoch wurde er angeklagt, weil man gesagt hat, da kommt kein anderer in Frage. Und wie soll es denn sonst gewesen sein, so ein bisschen? Auch ähnlich wie bei dem Vollbeck-Fall auch, ehrlich gesagt, dass man gesagt hat, also der war an dem Tag in dieser Wohnung und dann war diese Frau tot. Also was soll schon passiert sein? Und man hat irgendwie damals dann auch wohl gesagt, also das könne auch, weil die hatte dann auch, glaube ich, so Hämatome und so weiter. Und das könne, da war wohl irgendwie die Meinung, dass man das nicht durch einen Sturz hätte so erleiden können, ne, was sie da an Verletzungsmustern aufgezeigt hatte. So. Und dieser Hausmeister, Manfred Genditzki heißt der, der wurde dann wegen Mordes verurteilt und sitzt seitdem jetzt rund 14 Jahre lang bereits im Gefängnis. Und jetzt gibt es aber einen Wiederaufnahmeprozess und der hat damit zu tun, dass es ein neues Gutachten gibt, was den Verurteilten entlastet. Und ich glaube, dass dieser Wiederaufnahmeprozess von vielen Menschen befördert wurde aus dem Umfeld von diesem Hausmeister, die immer gesagt haben, der ist unschuldig. Ja, also auch hier haben sich einige Leute eingesetzt dafür, dass man hier nicht einfach sagt, der ist jetzt weggeschlossen und war das, sondern immer geglaubt, der war es möglicherweise nicht. Und dafür gesorgt, dass es dieses Wiederaufnahmeverfahren gibt und dieses Gutachten gibt. Und das ist interessant, weil dieses Gutachten sagt eben tatsächlich dann doch, es könne tatsächlich um einen Unfall gehandelt haben, dass die Seniorin da irgendwie in diese Wanne gestürzt ist und auch diese, dass sie praktisch das, was sie da an Hämatomen oder so hatte, ne, dass auch das von einem Sturz herrühren könnte. Und das ist das Interessante eigentlich, dass der Todeszeitpunkt tatsächlich wahrscheinlich später war als zunächst angenommen. Und wenn sich das bestätigt, dass der Todeszeitpunkt später war, dann hat dieser Hausmeister dafür ein Alibi, weil der war nämlich zu diesem Zeitpunkt, den man jetzt annimmt, überhaupt nicht in der Wohnung. Ja, und noch dazu kommt, dass das wohl nicht so ungewöhnlich war, dass diese Badewanne mit Wasser gefüllt war, weil die Seniorin, so haben wir es gelesen, offenbar ihre Wäsche darin gewaschen hat. Also das heißt, dass die jetzt, ne, dass da jetzt eine Wanne voll Wasser war, ja, und sie bekleidet war, war wohl auch nicht so ungewöhnlich demnach. Also da kommt jetzt eins zum anderen und es gibt jetzt 10 Verhandlungstage bis Anfang Juli und ich glaube, dann werden wir wahrscheinlich ziemlich bald auch darüber nochmal berichten können, was jetzt daraus wurde und ob dieser arme Hausmeister am Ende, ja, 14 Jahre seines Lebens unschuldig im Gefängnis verbracht hat.
Ja, es ist gar nicht so ungewöhnlich oder gar nicht so selten, dass das passiert, dass ältere Menschen in die Badewanne fallen, gerade beim Wäschewaschen. Ich habe hab da mal eine Dokumentation. Ja, ich habe das, also der Fall ist schon vor der Wiederaufnahme, war der schon so ein bisschen in der juristischen Presse. Mhm. Und da an der Stelle, das ist in Bayern, ja, und an der Stelle möchte ich mal sagen, du hast gesagt, nach zähem Kampf, ne, konnte da ein Wiederaufnahmeverfahren erreicht werden. Das ist richtig, der Kampf war äußerst zäh und da kann man, oder muss man auch wirklich sagen, die Anwältin, die Kollegin Regina Rick, hat das erreicht und das ist auch schwierig, ja, und ich weiß nicht, ob gerade in Bayern, aber man sagt auch immer, dass Bayern hat so ein bisschen strikte Auslegung des Rechtssystems in allen Belangen, das sieht man ja auch, wenn politisch irgendwelche Aussagen gemacht werden manchmal, dann hat das so ein bisschen mehr Zug in Bayern, ja, okay. Da wird das schon so ein bisschen, sagt man auch.
Aber was mich an der Stelle jetzt wundert ist, also wenn ich jetzt ein neues Gutachten habe, ja, ist das nicht Grund genug, sich damit zu beschäftigen?
Nee, ist nicht zwingend. Man würde auch sagen, das ist zwingend. Das muss jetzt kommen. Das ist doch ganz klar. Und so ist es eben nicht. Und ganz oft, oder es passiert eben, dass dann die Richter doch eine andere Interpretation haben, okay, offensichtlich. Und hier war es jetzt so, es gab ein Wiederaufnahmeverfahren und das ist auch richtig. Und vielleicht haben wir, also aus meiner Sicht haben wir zu wenige Wiederaufnahmeverfahren. Oder es ist immer, ich finde, ein Wiederaufnahmeverfahren nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren, nachdem schon die ersten Beweise widerlegt wurden oder neue Beweise aufgetaucht sind, das ist schwer. Das, wenn du derjenige bist oder diejenige, die im Knast sitzt, ist es lange, wenn du eine Familie draußen hast und so weiter. Ich finde, das muss verdammt nochmal viel, viel schneller gehen. Ja, also wenn's einen Beweis gibt, einen belastbaren Beweis, wie auch immer man dann auch belastbar auslegen möchte, dass da was falsch war im Urteil. Mhm. Ja, dann müssen die Gerichte, selbst der gleiche Richter oder die gleiche Richterin müssen da sofort reagieren, finde ich. Ja, und das, ja, ob das immer passiert, weiß ich nicht. Hoffentlich ist das so.
Wie ist es denn eigentlich jetzt? Also jetzt nehmen wir mal an, der kommt jetzt möglicherweise frei am Ende dieses Wiederaufnahmeprozesses und saß jetzt 14 Jahre im Gefängnis. Jetzt, also A, ist es natürlich sowieso schon mal schrecklich. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die man daran nicht mehr gut machen kann. Ja, also du kannst ihm nicht die Lebenszeit zurückgeben, die er verpasst hat. Ja, Menschen, die aus seinem Umfeld, vielleicht Kinder, die irgendwie groß geworden sind. Also all das ist ja schon schlimm genug. Die Frage ist, wie sieht es denn eigentlich aus mit einer Entschädigung? Also was habe ich vom Staat denn zu erwarten, wenn ich jetzt unschuldig im Gefängnis saß? Das wird da wahrscheinlich irgendwie monetär entschädigt, oder?
Derzeit ist es so, dass pro Hafttag 75 Euro bezahlt werden, was jetzt nicht so üppig ist.
Ja.
Kommt drauf an, wie viel du halt. Aber schließlich hast du deine Freiheit eingebüßt. Und du kannst aber auch deinen erlittenen Vermögensschaden grundsätzlich geltend machen. Das ist dann eine zivilrechtliche Frage. Und
hast du das mal ausgerechnet? Also jetzt in dem Fall von dem Hausmeister, ne? Also wenn wir jetzt sagen, der ist 14 Jahre jetzt im Gefängnis gesessen.
Ja.
365 Tage. Was kommt da raus?
Das waren über 383.000 Euro, die ihm dazustehen.
Ja.
Und das klingt jetzt wenn die 75 Euro statisch zu sehen wären, die sind bestimmt ein bisschen angestiegen, es war vielleicht auch mal ein bisschen weniger, aber möglicherweise muss man es auch vom Tag zurückrechnen. Das ist wurscht, ein paar Knöpfe hin oder her, es ist sowieso zu wenig, weil deine Freiheit zu verlieren, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, kannst du nicht bezahlen, das ist doch zum Kotzen. Ja? Ja. Also es ist einfach nur zum Kotzen.
Ja. Dann hoffen wir mal, dass der wirklich für unschuldig erklärt wird in Kürze und dann wenigstens bald aus dem Gefängnis entlassen wird.
Ja, so ist es. Auch in dem Fall übrigens kommen schon wieder so ein paar Sachen zusammen. Ne? Das Erste, was man hört, Rottach-Egern am Tegernsee, was man dann sofort denkt, ist, ältere Herrschaften mit sehr viel Geld. Da ist man schon so ein bisschen getriggert. Ja, nur um das nochmal diesen Bogen zu schlagen, vorhin. Wie das ist mit Kausalitäten und mit Verurteilungen im Kopf.
Ja.
Aber gut, ja, lassen wir es dabei.
Ja, lassen wir es dabei. Aber interessant, nein, lassen wir es nicht dabei. In dem Zusammenhang ganz interessant ist, dass der ehemalige Bürgermeister vom Tegernsee da irgendwie.
Rottach-Egern.
Ja, oder Rottach-Egern, weiß nicht genau. Der hat sich auf jeden Fall stark gemacht. Der hat sich auf jeden Fall stark gemacht für den Hausmeister und hat immer an seine Unschuld geglaubt tatsächlich.
Ja, und das ist klasse, ne? Dass der da auch sich ein bisschen gegen die offensichtlich vorherrschende Meinung gestellt hat. Obwohl es gab ja wohl einige, die da gesagt haben, dass wahrscheinlich auch die den so kannten ein bisschen, ne? Also ist ja auch immer eine Frage der Persönlichkeit. Wer ist das, ne? Und ein Richter kennt halt eine Person nicht eigentlich und lernt sie nur vor Gericht kennen. Und wenn du jetzt jemand bist, der über 20, 30 Jahre ganz nah an der Person dran war, dann hast du vielleicht andere Einblicke.
Absolut, das glaube ich ganz sicher, ja. Ja, also jetzt haben wir zwei wirklich, wie ich finde, extrem spannende Fälle besprochen, die darauf hinauslaufen, dass hier zwei Menschen sehr lange Zeit unschuldig im Gefängnis saßen. Und das hat uns natürlich auch so ein bisschen nicht getriggert, aber sagen wir mal inspiriert, mal zu schauen. Da gibt es ja sicherlich noch mehr Fälle und auch Fälle von Menschen, die noch viel länger unschuldig im Gefängnis saßen. Und wir haben das schon mal so ein bisschen anrecherchiert. Da gibt es wirklich ganz spannende Fälle. Und deswegen haben wir uns fest vorgenommen, dass wir da auch in einer der kommenden Folgen mal so eine kleine Spezialfolge machen werden zum Thema unschuldig im Gefängnis. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch sprechen wollen sehr bald über den Fall Rebecca Reusch. Da sind wir natürlich nicht die Ersten und auch nicht die Einzigen, das ist völlig klar. Aber das ist ja die junge Frau, die 2019 spurlos verschwunden ist. Da ist der Schwager im Visier und so weiter. Also das haben wahrscheinlich auch alle in Deutschland mitbekommen. Da kann man nicht dran vorbei. Dem Fall werden wir uns auch nochmal ausführlicher widmen. Denn was ganz spannend ist, du hast auch schon mal mit dem Staatsanwalt tatsächlich telefonieren können. Und also als kleines Teasing können wir das vielleicht schon mal hier ankündigen, dass wir uns diesem Fall auch nochmal intensiver widmen werden, oder?
Ja, und wir werden versuchen, da tatsächlich Positionen mal einzunehmen, die so objektiv wie möglich sind und das wirklich mal aus Perspektiven beleuchten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Denn der Fall, der bewegt uns ja alle irgendwie und ich halte das, ich soweit man das sagen kann, überhaupt bei diesem Fall, schaue ich wirklich gespannt voran da auf diese Folge, die wir dann machen werden.
Und vielleicht auch nochmal vorab, ne? Was ganz spannend ist, ist, dass die Staatsanwaltschaft auch jetzt 4 Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca Reusch immer noch sehr klar sagt, für uns ist es kein Cold Case. Und es gibt auch Experten in dem Umfeld, die sich mit diesem Fall beschäftigt haben, die relativ klar sagen, wir glauben sehr klar an einen Fahndungserfolg in diesem Fall und wir glauben auch, dass wir sterbliche Überreste von Rebecca Reusch finden werden. Also, glaube ich, das reicht als Teaser. Das wird eine spannende Folge. Dann kann ich an der Stelle nur sagen, herzlichen Dank, lieber Sami. Wir sprechen uns ganz bald wieder.
Vielen Dank an dich, lieber Marc, und bis bald.
Ciao.
Tschüss.